Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Dirk-Oliver Heckmann einen schönen guten Abend. Das Bundeskabinett hat heute den Haushaltsentwurf für das Jahr 2025 gebilligt und dem Bundestag zur Beratung weitergeleitet. Monatelang hatten sich Bundeskanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner intern über die Zahlen gebeugt und dabei nach eigener Aussage jeden Stein umgedreht. Doch nachdem sie die Eckpunkte präsentiert hatten, wurden die Fragezeichen jeden Tag ein wenig größer. Kann es bei der minimalen Erhöhung des Verteidigungsetats wirklich bleiben und hat die Ampelregierung Buchungstricks herangezogen, um die Schuldenbremse einzuhalten? Da sind noch einige Fragen offen. Wir berichten und sprechen mit dem Wirtschaftswissenschaftler Jens Südekum. Außerdem einer der prominentesten US-Demokraten, Adam Schiff, fordert Joe Biden öffentlich zum Rückzug auf und Gesundheitsminister Lauterbach will die oft überfüllten Notaufnahmen in Deutschlands Krankenhäusern entlasten. Am Ende stand dann doch noch eine Nachtschicht im Kanzleramt bei den Beratungen der Ampelspitze über den Haushaltsentwurf 2025. Milliarden mussten eingespart, gleichzeitig sollte investiert werden und es sollte ein Wachstumsturbo her, wie es Kanzler Scholz ausdrückte. FDP-Chef und Finanzminister Lindner bestand auf der Einhaltung der Schuldenbremse und forderte eine Wirtschaftswende. Und die Grünen pochten darauf, dass nötige Investitionen nicht unterbleiben. Herausgekommen ist ein großes Paket inklusive Nachtragshaushalt und einer sogenannten Wachstumsinitiative, allerdings mit vielen Unbekannten. Das Bundeskabinett hat es jetzt auf den Weg gebracht, bevor es nach der Sommerpause im Bundestag behandelt wird. Jörg Münchenberg.
Es waren schwierige und zähe Gespräche, bis sich die Ampelspitzen auf die Grundzüge des Haushalts 2025 Anfang Juli hatten einigen können. Daran erinnerte heute noch einmal Finanzminister Christian Lindner, FDP, nachdem das Kabinett am Vormittag den Etatentwurf gebilligt hatte.
Die Arbeit an diesem Regierungsentwurf war außerordentlich intensiv und sie wird auch im parlamentarischen Verfahren intensiv bleiben.
480 Milliarden Euro umfasst der Haushalt für das kommende Jahr. Die Neuverschuldung liegt bei knapp 44 Milliarden. Dennoch soll die Schuldenbremse erneut eingehalten werden. Finanzielle Abstriche mussten vor allem die Ressorts Auswärtiges und Entwicklungshilfe hinnehmen. Ansonsten wächst selbst der Etat von Arbeitsminister Hubertus Heil, SPD. Berücksichtigt man den Nachtragshaushalt 2024 über 11 Milliarden Euro, den das Kabinett heute ebenfalls beschlossen hat. Lindner hat die Grundphilosophie des Etats 2025 sowie des geplanten Wachstumspakets heute so umrissen.
Wir geben nicht mehr Geld aus, sondern bleiben auf dem Ausgabeniveau des Vorjahrs. Aber unser Anspruch ist es ja, das Geld besser, zukunftsweisender einzusetzen als zuvor. Mehr also für Sicherheit im Inneren, mehr für unsere Befähigungen bei der Landes- und Bündnisverteidigung, Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts, steuerliche Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger sowie die Betriebe, ambitionierter Klimaschutz, Investitionen in die Infrastruktur.
Dennoch gibt es auch Verlierer. Verteidigungsminister Boris Pistorius, SPD, hatte ursprünglich 10 Milliarden Euro Mehrbedarf angemeldet. Jetzt wird es deutlich weniger. Nicht akzeptabel, nannte das heute Morgen im Deutschlandfunk der Vorsitzende des Bundestagshaushaltsausschusses, Helge Braun, CDU.
Er bekommt bei all diesen zusätzlichen Ausgaben und dieser horrenden Neuverschuldung, die die Ampel plant, gerade mal 1,2 Milliarden mehr. Damit kann man unsere Freiheit nicht wirklich sichern. Da muss mehr Geld ausgegeben werden.
Absehbar ist auch die sogenannte Kindergrundsicherung, so wie sie Familienministerin Lisa Paus von den Grünen ursprünglich geplant hatte, inklusive einer neuen Behörde, wird wohl nicht kommen. Auch wenn das Vorhaben derzeit noch im Bundestag verhandelt wird. Doch auch sie zeigte sich heute weitgehend zufrieden.
Wir haben sehr wohl im Haushalt verankert die finanzielle Grundlage für die Kindergrundsicherung, insbesondere die erste Stufe. Wir haben ja mehrere Ziele bei der Kindergrundsicherung. Das erste ist natürlich eine materielle Verbesserung für alle Kinder. Und Sie wissen, wir erhöhen auch nochmal den Kindersofortzuschlag. Das Kindergeld wird erhöht und auch der Kinderfreibetrag, also eine materielle Verbesserung, kommt mit diesem Haushalt.
Ein Haushalt, der zugleich einige Risiken enthält. 17 Milliarden Euro fehlen weiterhin. Ein Teil der Lücke will der Finanzminister durch umstrittene Finanztransaktionen schließen, etwa indem man die Deutsche Bahn und die Autobahn GmbH anstatt Zuschüsse Kredite vergeben werden. Das Vorhaben soll vorsorglich rechtlich geprüft werden. Notfalls, so Lindner heute, müsse noch einmal umgeschichtet werden.
Jörg Münchenberg berichtete. Bundeskanzler Scholz, der antwortete auf die Frage im Interview der Woche der ARD heute, ob die Koalition getrickst habe, Folgendes.
Nein, weder getrickst noch unseriös getrickst, sondern das ist alles gut zueinander gefügt worden. Das hat viel Zeit gekostet. Wir haben 80 Stunden miteinander gesprochen, was aber auch der Größe der Aufgabe wegen sehr angemessen war.
Bundeskanzler Olaf Scholz, Professor Jens Südekum ist Wirtschaftswissenschaftler an der Universität Düsseldorf, Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und außerdem Mitglied der SPD. Ich hatte die Gelegenheit, am Abend mit ihm zu sprechen und meine erste Frage an ihn war, was liegt da vor? Ein Sparhaushalt oder ein Zukunfts- und Investitionshaushalt?
Also Sparhaushalt ja oder nein, das ist alles ein bisschen eine Frage der Perspektive. Wenn man es vergleicht mit den ursprünglichen Planungen, die Christian Lindner mal vorgelegt hat, das waren ungefähr 450 Milliarden Ausgaben im Bundeshaushalt, dann sind ja jetzt für das Jahr 2025 481 Milliarden ungefähr rausgekommen. So gesehen ist es kein Sparhaushalt. Wenn man es dann aber wieder vergleicht mit dem Haushaltsvolumen von 2024, da haben wir ungefähr 489 Milliarden, haben wir eben doch einen leichten Rückgang. Wenn wir jetzt sagen, wir hätten im Haushalt 25 einfach nur so eine Art Inflationsausgleich gemacht, also das Haushaltsvolumen ungefähr 2% gesteigert, hätten wir eigentlich rund 500 Milliarden haben sollen. Jetzt sind es eben nur diese 481, ist also ein leichter Sparkurs.
Da würde Finanzminister Lindner sagen, ein guter Mittelweg.
Es ist auf jeden Fall so, dass makroökonomisch jetzt vom Bundeshaushalt eine eher restriktive bremsende Wirkung auf die Konjunktur ausgeht, kein Impuls. Also von daher ist es tatsächlich jetzt nicht so ein schlimmer Sparkurs, wie zwischenzeitlich mal zu befürchten war. Aber es ist schon noch ein kleiner Sparkurs. Und zu den Rekordinvestitionen, das ist natürlich schon richtig. Nominal sind sie stark angestiegen. Es ist eben so ein bisschen die Frage, reicht das aus, gegeben, was wir eigentlich bräuchten in Deutschland und auch im Vergleich zu den Investitionsniveaus, die anderswo in anderen Ländern gemacht werden. Also insofern ist es hier ein bisschen ähnlich. Da hat schon ein Aufwuchs stattgefunden, aber es ist wahrscheinlich immer noch nicht der große Wurf, also das, was wir tatsächlich in Deutschland bräuchten.
Schauen wir mal diese Komponente der Wachstumsinitiative an, war ja vor allem der FDP und auch der SPD ganz wichtig. Darunter fallen bessere Abschreibungsmöglichkeiten für Unternehmen, die investieren. Die Maßnahmen für niedrigere Strompreise, die werden verlängert. Es gibt Anreize für Menschen, die Überstunden machen oder in der Rente arbeiten. Zusätzlich ein Steuerbonus für ausländische Fachkräfte ist geplant. Die Bürokratie soll weiter abgebaut werden. Die Bundesregierung rechnet mit einem Wachstum von 0,5 Prozentpunkten mehr. Der BDI sagt, er rechnet mit marginalen Wachstumseffekten. Und auch der DIHK sagte, das wird das Ruder nicht herumreißen. Was denken Sie?
Also zunächst mal muss man sagen, dass diese Zahl, die 0,5 Prozent, nicht jetzt aus der Luft gegriffen sind. Also da wurde schon sehr ernsthaft versucht, jede einzelne Maßnahme, es sind insgesamt 49 Maßnahmen, wirklich auch zu simulieren in Modellen, was kommt dabei raus und um wie viel würde das Wachstum dadurch steigern. Und so ist man eben auf diese Zahl gekommen. Ich würde sagen, nach bestem Wissen und Gewissen. Aber natürlich ist es jetzt nicht so, dass diese Projektion 100% stimmen muss. Also es kann am Ende auch weniger werden. Es kann auch sein, dass diese Wachstumseffekte erst etwas später kommen und nicht schon im Laufe des nächsten Jahres. Und sollte das so kommen, dann ist so gesehen hinten raus der Bundeshaushalt auch zu optimistisch kalkuliert. Also in dem Fall könnte es also sein, dass dann im Laufe des Jahres 25 nochmal nachgebessert werden müsste mit einem Nachtragshaushalt.
Mhm. Dann schauen wir uns mal dieses Instrument der globalen Mindereinnahme an, die ja im Haushaltsentwurf auch implementiert ist. Das ist ja nichts Ungewöhnliches, das kennt man. Ungewöhnlich ist aber die Höhe mit 17 Milliarden Euro. Die soll jetzt nochmal um 9 Milliarden Euro reduziert werden. Die CDU-Opposition, die befürchtet Kürzungen in Förderprogrammen. Sie auch?
Das befürchte ich ehrlich gesagt nicht, denn das ist eigentlich eine sehr elegante Maßnahme, die dort getroffen wurde. Also entweder gelingt es, diese globale Minderausgabe, die GMA, jetzt noch von aktuell 16 auf vielleicht 8, 9 Milliarden zu kürzen. Da gibt es ja jetzt ein paar konkrete Prüfaufträge. Da geht es um Gelder, die noch bei der KfW liegen, ob man die jetzt wieder in den Haushalt nehmen kann. Das ist juristisch alles so ein bisschen strittig, das wird geprüft. Es sollte diese Prüfung ergeben, dass das so nicht geht und diese globale Minderausgabe bei 16 Milliarden bleiben sollte, gibt es immer noch als Rettungsnetz quasi die Möglichkeit, dass wenn man später feststellt, dass dieser Haushaltsplan so nicht zu halten ist und man im Haushaltsvollzug in ein Defizit gerät, dann gibt es noch ein etwas verstecktes Konto, nämlich das sogenannte Kontrollkonto der Schuldenbremse, was man dann noch anzapfen kann. Ja, das ist so ein bisschen an Sicherheit.
Also ein Nebenhaushalt sozusagen.
Könnte man so sagen. Also das Konto ist gut gefüllt, weil in den Jahren 2014 bis 2019 die Schuldenbremse immer sehr stark übererfüllt wurde. Das waren ja die Jahre der schwarzen Null. Von daher schlummern knapp 50 Milliarden Euro sozusagen als Buchung auf diesem Konto. Und man darf dieses Geld nicht einfach so verplanen. Aber wenn sich im Haushaltsvollzug herausstellt, dass man in ein Defizit rutscht, dann kann man quasi dort Abbuchungen vornehmen. Und das darf man vielleicht jetzt nicht sozusagen so anvisieren, dass man genau das plant. Aber sollte es so kommen, dass man diese globale Minderausgabe so gesehen nicht schafft, dann gibt es da so gesehen noch ein Sicherheitsnetz.
Eine Idee der Koalition ist auch, Zuschüsse an die Autobahn GmbH und die Deutsche Bahn nicht als Zuschuss, sondern als Kredit zu gewähren, was dann nicht auf die Schuldenbremse einzahlen würde. Das soll ebenfalls noch rechtlich geklärt werden. Der Finanzminister hat da offenbar auch Bedenken. Wäre das Ganze seriös oder ein Taschenspielertrick?
Also ein Taschenspielertrick ist es auf keinen Fall. Es ist die Frage, ob man eine solche Operation als finanzielle Transaktion werten kann. Die steht ja im Grundgesetz auch wörtlich so drin. Und es ist eben jetzt hier nur die Frage, ist ein Darlehen etwa an die Deutsche Bahn, das dann eben die Deutsche Bahn auch in der Zukunft tilgt und Zinsen versieht, ist das eben eine solche finanzielle Transaktion? So eine Operation mit einem Darlehen gab es noch nicht. Deswegen wird das jetzt eben rechtlich geprüft. Und natürlich würde man oder könnte man das auch nur machen, wenn diese rechtliche Prüfung eben ergibt, dass das in Ordnung ist.
Hört sich trotzdem irgendwo nach Trickserei an, oder?
Ja, sagen wir mal so, die Alternative wäre gewesen, wenn man diese Operation von vornherein gelassen hätte, dann hätte man tatsächlich einen strikteren Sparkurs, also tatsächliche Kürzungen vornehmen wollen. Dann muss man natürlich auch sagen, wo man das dann im Zweifelsfall gemacht hätte. Ja, und ich finde, diese Operation, wenn man quasi jetzt Kürzungen wie jetzt beim Haushalt 24 zum Beispiel beim Thema Agrardiesel und dann plötzlich das ganze Land in Unruhe ist, weil dann eben tatsächlich eine konkrete Kürzung beschlossen wurde, das konnte eben jetzt vermieden werden. Und nochmal, das wird natürlich nur gemacht werden können, wenn es auch juristisch sauber ist. Und das wird eben jetzt gerade geprüft.
Herr Südekum, SPD und Grüne konnten sich nicht durchsetzen mit der Forderung, wegen der Ukraine und dem Hochwasser in Deutschland den Notstand zu erklären und die Schuldenbremse ein weiteres Mal auszusetzen. Ein Fehler?
Ich glaube, es war richtig, nicht diesen Notlagenbeschluss zu ziehen. Denn die Notlage kann man nur ziehen, wenn eine unvorhergesehene Situation eintritt, die sich der Kontrolle des Staates entzieht. Und dieses Argument, jetzt mehr als 2 Jahre nach Kriegsausbruch und auch lange Zeit nach der Flut, jetzt sozusagen noch zu bemühen, das ist schon juristisch etwas heikel. Und da hätte ich auch die Befürchtung, dass das in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht wieder gescheitert wäre. Also ich glaube, das ist eigentlich ganz gut, dass man das nicht gemacht hat. Das kann man nur eventuell im Laufe der Zeit noch machen, wenn wirklich eine neue Situation eintritt. Also beispielsweise Donald Trump gewinnt die Wahl und kündigt an, dass er die NATO verlässt. Das wäre ja wirklich ein Schock, ja, und in dem Moment müsste man auch sofort handeln. Dann würde ich sagen, könnte man diesen Notlagenbeschluss ziehen, aber nicht mal eben einfach so.
Insgesamt würden Sie also sagen, alles richtig gemacht?
Es ist eine respektable Einigung. Der Bundesfinanzminister Christian Lindner hat sich auch flexibler gezeigt, als ich das erwartet hatte. Denn das, was Sie jetzt Tricks genannt haben, also mal die sehr flexible Handhabung der Schuldenbremse, also letztlich, dass man alle erlaubten Register auch zieht, das hätte ich vielleicht so nicht erwartet. Er hat ja sehr stark gebellt, dass er eben priorisieren, kürzen will. Aber er hat eben letztendlich nicht gebissen. Und eigentlich makroökonomisch ist es eigentlich auch ganz gut so, dass das nicht passiert ist.
Der Wirtschaftswissenschaftler Professor Jens Südekum von der Universität Düsseldorf war das. Und damit gehen wir in die USA. Donald Trump ist ja faktisch bereits zum Kandidaten der Republikaner ernannt worden. Er muss seine Nominierung zwar noch annehmen, aber das ist in der Tat nur eine Formalität. Bevor er in der Nacht zu Freitag seinen großen Auftritt hat beim Parteitag der Republikaner in Milwaukee, spricht heute Nacht sein designierter Running Mate, nämlich J.D. Vance. Und dort dürfte eine Nachricht von Seiten der Demokraten mit Interesse zur Kenntnis genommen worden sein. Aus Milwaukee ist uns jetzt unsere USA-Korrespondentin Doris Simon zugeschaltet. Denn, Frau Simon, Adam Schiff, einer der prominentesten US-Demokraten, hat US-Präsident Biden öffentlich zum Rückzug aufgerufen.
Ja, er hat ein Statement abgegeben. Das ist das erste Statement, was Biden zum Rückzug auffordert seit dem Attentat auf Donald Trump. Und in dem Statement heißt es, die Entscheidung, sich zurückzuziehen, liegt allein bei Präsident Biden. Aber ich glaube, dass es Zeit für ihn ist, die Fackel weiterzureichen. Und Schiff drückt damit das aus, was ganz viele demokratische Abgeordnete und Senatoren glauben, was bisher 22 andere auch öffentlich gesagt haben. Es gibt auch einen Brief, der kursiert unter Abgeordneten, der sich an den Wahlvorstand, an den demokratischen Parteivorstand wendet, der ursprünglich schon nächste Woche festlegen wollte, wann dass Joe Biden der Präsidentschaftskandidat der Partei ist. Das ist jetzt erstmal, dieses Datum ist erstmal aufgehoben. Klar ist, dass der demokratische Parteivorstand das vorziehen will, weil der Parteitag im August zu spät ist, um noch auf bestimmten Wahlzetteln den Namen Joe Bidens zum Beispiel dann drauf zu haben. Aber viele in der Partei hatten das Gefühl, da wird gefingert, um Joe Biden gegen innerparteilichen Widerstand schon vorher festzumachen. Und dieser Eindruck ist jetzt fürs erste Mal vom demokratischen Parteivorstand, dem ist widersprochen worden, darum gehe es nicht.
Adam Schiff, ein wichtiger Demokrat. Es gibt aber auch andere, die sich hinter Biden gestellt haben. Wohin bewegt sich das?
Das ist wirklich ganz schwer abzusehen. Neueste Umfrage unter demokratischen Wählerinnen und Wählern sagt, 65% sagen, Biden solle einen Rückzieher machen und lieber einer anderen Kandidatin, einem anderen Kandidaten den Vorrang lassen. Aber Tatsache ist auch, Joe Biden hat bis jetzt daran festgehalten an seiner Kandidatur, hat nur gesagt, wenn er jetzt krank würde oder wenn ganz, ganz schlimme Zahlen ihm sagen würden, dass er nicht mehr gewinnen könne. Diese Zahlen gibt es natürlich im Umfragen. Die letzten sagen, jeder andere demokratische Kandidat, Kandidatin würde besser abschneiden bei den Wahlen, auch in den Swing States, als Joe Biden. Aber bis jetzt hat Joe Biden keinerlei Anzeichen gezeigt, dass er bereit ist, aufzugeben.
Ganz kurz noch zum Schluss. Wie ist die Nachricht denn bei den Republikanern in Milwaukee aufgenommen worden?
Ehrlich gesagt hat das hier keine große Rolle gespielt. Hier sind die Delegierten, die Gäste beim Republikanischen Parteitag, sind siegestrunken. Man kann es gar nicht anders sagen. Hier gehen alle davon aus, dass Donald Trump zusammen mit J.D. Vance die Wahl gewinnen wird.
Aus Milwaukee live war das Doris Simon. Schönen Dank. Einiges war neu heute im House of Parliament in London. Nicht die Queen verlas die Regierungserklärung der neu gewählten Regierung, sondern König Charles. Nach 14 Jahren Herrschaft der Tories verlas er erstmals das Regierungsprogramm einer Labour-Regierung, nämlich der neuen Regierung unter Premierminister Keir Starmer. Und da waren naturgemäß ganz andere Töne zu hören als in der Vergangenheit. Mehr dazu von Franziska Hoppen.
Die Parlamentseröffnung ist seit Jahrhunderten einer der wichtigsten Termine im politischen und im royalen Kalender Großbritanniens. Ein Tag mit viel Pomp und Tradition. König Charles III. Und seine Frau, Königin Camilla, reisten am Vormittag in einer vergoldeten Kutsche in feierlicher Prozession vom Buckingham-Palast nach Westminster. Dort nahm König Charles auf einem Thron im House of Lords Platz auf dem Kopf die diamantenbesetzte Reichskrone. Eine als Blackrod bekannte Beamtin in schwarzem Frack holte die 650 Abgeordneten aus dem Unterhaus ab.
Mr. Speaker, the King commands this honorable House to attend His Majesty immediately in the House of Peers.
Und führte dann die Politiker ins House of Lords, wo sich Würdenträger, Diplomaten und die Lords versammelt hatten, in roten Roben und schulterlangen Perücken. Dann folgte harte Politik, die King's Speech.
My Lords. And members of the House of Commons.
Wie traditionell vorgesehen, verlas König Charles das von der neuen Regierung verfasste Programm für die nächste Sitzungsperiode, das mit besonders viel Spannung erwartet worden war. Denn nach 14 Jahren konservativer Regierung ist nun die Labour-Partei an der Macht.
My government's legislative program will be mission-led and based upon the principles of security, fairness and opportunity for all.
Seine Regierung werde nach den Prinzipien von Sicherheit, Fairness und Chancengleichheit arbeiten, las König Charles vor und verkündete dann ein ungewohnt dickes Paket von 40 Gesetzesplänen. Im Fokus standen dabei wie erwartet Wirtschaftswachstum und bessere Lebensbedingungen.
Securing economic growth will be a fundamental mission. My government will seek a new partnership with both business and working people.
Überraschungen waren keine dabei. Die Regierung will das Planungsrecht reformieren, um schnelleren Wohnungsbau zu ermöglichen. Bürgermeister sollen mehr Rechte in ihren Kommunen erhalten, um Bau- und Infrastrukturprojekte leichter voranzubringen. Die Bahn soll verstaatlicht und eine neue staatliche Energiebehörde gegründet werden. Arbeiter und Mieter sollen mehr Rechte erhalten und die Handelsbeziehungen zu Europa verbessert werden. Einige Punkte aber blieben vage. Zum Beispiel, ob Labour wie angekündigt das Wahlalter auf 16 herabsetzen will. Der Umgang mit künstlicher Intelligenz etwa war gar kein Thema. Die Scottish Nationalist Party kritisierte, dass Labour den Brexit nicht zurückdrehen will. Die rechtspopulistische Partei Reform UK warnte vor Steuererhöhungen. Und der Green Party ging unter anderem der Umweltschutz nicht weit genug.
But they're not talking about nationwide home insulation. They're not talking about driving up building standards. They're not talking about rent controls.
Eine Pflicht zur Wärmedämmung, bessere Baustandards, Mietpreisbindungen, das sei zu kurz gekommen, betonte die Grünen-Abgeordnete Ellie Chowns im BBC-Interview. Und der ehemalige Regierungschef, der nun auf der Oppositionsbank sitzen muss, Rishi Sunak von den konservativen Tories warnte, versprechen könne die neue Regierung viel, nun müsse sie Taten sprechen lassen.
But they now must deliver change, and we on this side of the House will hold them accountable for delivering on the commitments that they made to the British people.
Die Opposition, so Sunak, werde Labour zur Verantwortung ziehen. Die Abgeordneten waren am Nachmittag zusammengekommen, um die Gesetzesvorhaben aus der King's Speech zu diskutieren. Die politische Arbeit in Großbritannien hat nun offiziell begonnen.
Sie hören das Journal von Mitternacht im Deutschlandfunk. Jetzt ist es 23.31 Uhr. Wir kommen zu unseren Kurzberichten. Bei Studentendemonstrationen in Bangladesch sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Hunderte wurden verletzt. Peter Hornung.
Schon seit Tagen gehen sie auf die Straße und protestieren gegen etwas, was sie als große Ungerechtigkeit empfinden. Eine Quotenregelung für begehrte Stellen im Staatsdienst, die vor allem Bewerber bevorzugt, die aus regierungsnahen Familien stammen. Solche Regierungsjobs sind für junge Leute angesichts der hohen Arbeitslosigkeit in Bangladesch extrem attraktiv. Sie versprechen ein nahezu lebenslanges Auskommen für sich und die Familie. Die Quote war eigentlich schon vor Jahren abgeschafft worden. Ein Gericht setzte sie jetzt aber wieder in Kraft. Seither kommen Bangladeschs Universitäten nicht mehr zur Ruhe. Die Regierung lässt Spezialeinheiten aufmarschieren. Heute wurden alle Unis angewiesen zu schließen. Es ist unklar, ob dies zu einer Beruhigung der Lage führen wird.
10 Jahre nach dem Abschuss des Passagierflugzeugs MH17 über der Ostukraine ist in den Niederlanden und in der Ukraine der 298 Toten gedacht worden. Ludger Kacmirczak.
Tief bewegt verlasen Angehörige die Namen aller 298 Kinder, Frauen und Männer, die beim Abschuss der Passagiermaschine ums Leben kamen. Das jüngste Opfer gerade mal 1 Jahr alt, das älteste 82. Um 15.20 Uhr dann 2 Schweigeminuten für die Verstorbenen, denn exakt zu dem Zeitpunkt verschwand die MH17 vor 10 Jahren vom Radar. Vor dem Denkmal für die Opfer in der Nähe des Flughafens Schiphol legte König Wilhelm Alexander eine Sonnenblume nieder, längst das Symbol für die Katastrophe, weil Teile des Wracks in den Sonnenblumenfeldern der Ostukraine geborgen wurden. Wegen ihrer Beteiligung an dem Abschuss der Boeing hatte ein niederländisches Gericht 2 russische und einen ukrainischen Staatsbürger in Abwesenheit zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Um aber tatsächlich die Täter hinter Gitter zu bringen, brauche es einen langen Atem, sagte der neue niederländische Ministerpräsident. Aber, so Dick Schroof, den haben wir. Auch der australische Justizminister Dreyfus, der an die 38 Opfer aus seinem Land erinnerte, versprach, alles zu tun, um Russland für dieses Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen.
Wegen angeblicher Anschlagspläne auf den olympischen Fackellauf hat die französische Polizei im Elsass einen mutmaßlichen Neonazi verhaftet. Owusu Künzel.
Der Mann hatte laut dem französischen Sender France 3 auf Telegram gedroht, den Staffellauf der Olympischen Flamme zu stören, wenn die Drag Queen Mini Majesté die Flamme übernimmt. Die Tatsache, dass die bekannte Drag Queen die Olympische Flamme tragen sollte, hatte in rechtsextremen Kreisen homophobe Reaktionen ausgelöst. Frankreichs Innenminister Darmanin hatte bereits im April 2023 mehrere Telegram-Gruppen einer rechtsextremen Gruppe verboten, in denen rassistische Propaganda verbreitet und zu Gewalt aufgerufen wurde. Die Gruppe des nun festgenommenen Mannes hatte den Titel Französische Aria-Division. Insgesamt sind 35.000 Sicherheitskräfte und 18.000 französische Soldaten im Einsatz, um die Olympischen Spiele abzusichern. Zudem sind gut 1.700 ausländische Sicherheitskräfte im Einsatz, unter ihnen auch etwa 160 aus Deutschland.
Und damit zur Börse. Heide Radwilas meldet sich von der Börse in Frankfurt am Main.
An sich gehören Technologiewerte zu den Stars an den Finanzmärkten, beflügeln die Börsen. Doch derzeit zieht der Trend zum Verkauf wichtiger Technologiewerte die Börsen rund um den Globus nach unten. Teils mögen es Gewinnmitnahmen sein. Heute gab es einen weiteren Grund. Die Agentur Bloomberg berichtet, dass die USA in Sachen Computerchips weitere Handelsbeschränkungen gegen China erwägen. Der Hintergrund? Die USA wollen Chinas Fähigkeit beschränken, eigene Chips herzustellen und damit unter anderem das Militär aufzurüsten. Die Amerikaner versuchen auch, andere Regierungen und Unternehmen davon abzubringen, an China zu liefern. Europas wichtigster Chipmaschinenhersteller ASML hat deshalb heute trotz teils erfreulicher Geschäftszahlen an der Börse Federn gelassen. Die Aktie des niederländischen Unternehmens hat teils über 11% eingebüßt. Auch andere Chipanlagenbauer sowie Chiphersteller waren betroffen. Schließlich weitete sich der negative Trend auf zahlreiche Technologieaktien aus. Das, gepaart mit der Furcht, dass eine mögliche Wiederwahl Trumps in den USA die Geschäfte europäischer und vor allem deutscher Exportunternehmen verschlechtern könnte, hat die europäischen Börsen belastet. Den europäischen Leitindex Eurostoxx 50 zog es mit minus 1,1% tief in die Verlustzone. Der deutsche Aktienindex schloss den dritten Tag in Folge im Minus, nämlich 0,4%, bei 18.437 Punkten.
Der Tag an der Börse zusammengefasst von Heidi Radwilas. Es ist jetzt 23.36 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk. Waren Termine mit Verkehrsminister Wissing und seinem Staatssekretär käuflich zu erwerben? Das legt ein Bericht des ZDF-Magazins Frontal nahe. Das Ministerium weist alle Vorwürfe zurück, aber noch sind viele Fragen offen. Nadine Lindner berichtet aus unserem Hauptstadtstudio.
Wurden Gesprächsoptionen mit der Spitze des Verkehrsministeriums durch einen Automobilverein verkauft? Das ist der Vorwurf, den ein Beitrag im ZDF erhebt. Konkret geht es um eine Kampagne zur Markteinführung der Dieselalternative HVO 100, die der Verein Mobil in Deutschland organisiert hatte. Im ZDF-Bericht heißt es nun, dass der Verein mit einer sogenannten Premium-Partnerschaft von knapp 10.000 Euro im Jahr warb, mit der Möglichkeit, sich mit dem Minister oder dem Staatssekretär auszutauschen. Ein Sprecher des Verkehrsministeriums wies am Mittag in Berlin den Verdacht der Käuflichkeit zurück.
Diese Vorwürfe sind nicht zutreffend und die weisen wir auch entschieden zurück.
Eine Schirmherrschaft von Verkehrsstaatssekretär Oliver Luksic für die HVO 100-Kampagne wurde ruhend gestellt. Man erwartet jetzt Aufklärung von Mobil in Deutschland.
Allein der Eindruck einer möglichen Käuflichkeit ist natürlich ein Problem. Deshalb weisen wir es auch entschieden zurück und dringen auf Aufklärung. Hier liegt der Ball jetzt bei Mobil in Deutschland e.V. und die müssen diese Vorwürfe aufklären.
Gegenüber dem ZDF räumt Mobil in Deutschland die Echtheit der Unterlagen ein, in denen für die Premium-Partnerschaft geworben wurde. Der Verein äußert sich zudem auf seiner Homepage und spricht von falschen Anschuldigungen, die das ZDF erhebe. Man habe keine monetären Vorteile aus den Verbindungen zur Politik gezogen, es habe keine bezahlte Terminvermittlung gegeben. Der Verein Mobil in Deutschland hatte 2022 rund 15.000 Mitglieder. Zum Vergleich, beim ADAC sind es rund 21 Millionen. Der Verein bietet Pannenhilfe an und äußert sich auch zu verkehrspolitischen Themen. Unter anderem spricht er sich für den synthetischen Diesel HVO 100 aus. Mit der Kampagne habe es eine große Nähe zwischen Verkehrsministerium und Lobbyverband gegeben, so Christina Deckwirth von Lobby Control. Sie verweist auf Widerstände sogar im Verkehrsministerium.
Die Fachleute im Ministerium wollten nicht, dass diese Kampagne unterstützt wird durch eine Schirmherrschaft, weil auch sie sagten, es könnte der Eindruck entstehen, dass es einseitig ist. Auch sie sagen, dass der Kraftstoff ein Nischenprodukt bleiben wird. Warum setzt sich die Führungsebene da einfach darüber hinweg?
Deckwirth sieht auch die Kooperationen von Mobil in Deutschland kritisch. Es gehe im Kern um politische Ziele.
Die Kampagne wird zwar organisiert von einem Automobilclub Mobil in Deutschland, finanziert wird er aber von Lobbyverbänden der Tankstellen, der Autohöfe, der Mineralölindustrie. Das sind die wirtschaftlichen Interessen, die dahinterstehen. Und es wird auch ganz unverblümt gesagt, dass es eigentlich in dieser Kampagne darum geht, das Verbrenner aus wieder zurückzuholen.
Damit meint Deckwirth den Plan der Europäischen Union, ab 2035 keine Autos mehr mit Verbrennungsmotoren neu zuzulassen. Der Kraftstoff HVO100 ist ebenfalls umstritten. Die Abkürzung steht für Hydrotreated Vegetable Oil. Er besteht aus hydrierten Pflanzenölen oder tierischen Fetten. Für die einen ist er Hoffnungsträger, um den Bestand der gut 14 Millionen Dieselfahrzeuge klimafreundlicher betreiben zu können. Für die anderen ist er eine Scheinlösung, da es nicht genügend umweltfreundliche Reststoffe gebe. Michael Müller-Görnert vom Ökologischen Verkehrsclub VCD.
Ist das so ein bisschen das Dilemma, das wir da haben? Da wird was als grün verkauft, ist es aber nicht.
Hinzu kommt, die verfügbaren Mengen sind rar. Aral-Chef Achim Bothe kündigte kürzlich an, HVO 100 bis Jahresende an 40 Tankstellen anbieten zu wollen. 40 von 2400 Aral-Tankstellen deutschlandweit.
Der Bericht war das von Nadine Lindner. Mehr und mehr Menschen haben gar keinen Hausarzt mehr. Wenn sie dann medizinische Hilfe benötigen, werden viele von ihnen gleich in der Notaufnahme des nächstgelegenen Krankenhauses vorstellig. Das Ergebnis: überfüllte Rettungsstellen. Das will Gesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD jetzt ändern und damit die Krankenhäuser entlasten. Mehr dazu von Volker Fintermer.
Viele Deutsche, auch viele Zugewanderte, haben gar keinen Hausarzt mehr und suchen auch mit einfachen Leiden die Krankenhausambulanzen auf, weil die rund um die Uhr erreichbar sind. Und das im ganzen Land und nicht nur in den Ballungszentren, wo die Krankenhäuser nicht weit entfernt sind. Aber rund ein Drittel der Patienten haben da nicht wirklich etwas zu suchen, weil sie mit einfachen Beschwerden kommen, wo die Behandlung durch einen Hausarzt ausreichend und angemessen wäre.
Die Probleme sind seit langer Zeit bekannt. Wir gehen das jetzt an. Das hat ja lange gedauert. Darüber ist jetzt 10 Jahre gesprochen worden. Aber am Ende der Reform werden wir einen funktionierenden, deutschlandweit relativ einheitlichen Rettungsdienst und eine deutlich bessere Notfallversorgung haben,
erklärte Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Im Zentrum der Reform, die Anfang des kommenden Jahres in Kraft treten soll, steht der Aufbau von sogenannten integrierten Notfallzentren. Das werden wohl in erster Linie Anlaufstellen in den Krankenhäusern sein, an denen sich Klinik und Hausärzte die Arbeit teilen und die Patienten beim Erstgespräch gleich auf den richtigen Pfad bringen, also Notfälle und andere Behandlungsschritte, die nur im Krankenhaus erledigt werden können, und solche, die auch ambulant in einer angegliederten Notdienstpraxis durchgeführt werden können. Noch einfacher soll das gehen, wenn sich die Menschen vorher schon unter der bundesweiten Rufnummer 116 117 melden und dort schon telefonisch aufgenommen und in die angemessene Versorgung geleitet werden, bis hin zum Rettungsdienst für bedrohliche Fälle.
Ganz klar ist, dass wir diese beiden Rufnummern so verschränken, als dass es optimal die Effizienz erhöht. Das heißt, von 112 können sie heruntergestuft werden, wenn das tatsächlich kein schwerer Notfall ist. Aber wenn es umgekehrt ist und es ist tatsächlich ein akuter Notfall, dann werden sie sofort auf die 112 umgeschaltet,
betont Karl Lauterbach. Für die weniger schweren Fälle soll es zudem ein bundesweites System von Notdienstpraxen in Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärzten geben, um Behandlungen außerhalb der üblichen Praxiszeiten sicherzustellen. Also im Kern geht es darum, die Patienten schneller auf die angemessenen Behandlungswege zu verteilen und eine bessere ambulante Versorgung möglich zu machen, um darüber die Notaufnahmen in den Kliniken zu entlasten. Mit deutlicher Kritik reagierte der Hausärzteverband. Dort befürchtet man ein Scheitern, weil noch völlig unklar sei, woher das Personal kommen soll, mit dem die notdienstliche Versorgung sichergestellt werden kann. Das betont auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Karl Lauterbach gab sich heute jedoch zuversichtlich.
Wir werden das hinbekommen, indem wir ein gemeinsames Konzept mit den Kassenärztlichen Vereinigungen und den Krankenhäusern machen, sodass es keine redundanten Strukturen gibt. Und wir werden auch mit finanziellen Anreizen arbeiten, also mit den üblichen Wegen halt.
Und im Grundsatz seien sich da auch alle Beteiligten einig, dass man an einer Reform nicht mehr vorbeikomme, betont der Gesundheitsminister, der ob seiner inzwischen zahlreichen Reformgesetze von einer Runderneuerung des Gesundheitssystems spricht.
Aus Berlin berichtete Volker Fintermer. Über die Parlamentseröffnung in London haben wir ja bereits berichtet. Auch das neu gewählte EU-Parlament hat sich in dieser Woche konstituiert, und zwar in Straßburg. Heute, ein Tag bevor sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zur Wiederwahl stellt, da fand die erste inhaltliche Debatte statt, und zwar zum Thema Ukraine. Caroline Born hat zugehört.
Es ist kein Zufall, dass sich das neu gewählte Parlament in seiner ersten inhaltlichen Debatte mit der Ukraine beschäftigt.
To pomaga Ukrainie, pomaga dzisiaj także sobie.
Wer der Ukraine helfe, der helfe sich selbst. So zitiert der polnische Abgeordnete Andrzej Halicki seinen Parteikollegen, den polnischen Premierminister Donald Tusk. Halicki hebt hervor, dass eine breite Mehrheit im Parlament die Resolution mitträgt, in der sich die Abgeordneten an die Seite der Ukraine stellen und sich damit ihrer bisherigen Unterstützung vergewissern. Viktor Orbáns Gespräch mit dem russischen Präsidenten für die Abgeordneten ein eklatanter Verstoß gegen die EU-Verträge. Der ungarische Ministerpräsident selbst hat seinen Besuch bei Wladimir Putin als Friedensmission bezeichnet.
De qué paz quiere hablar Orbán con un tirano como Putin?
Über welchen Frieden man mit einem Tyrannen wie Putin verhandeln könne, will die spanische Sozialistin Iratxe García Pérez wissen und verurteilt, dass Ungarn, momentan Inhaber der EU-Ratspräsidentschaft, den Besuch in Moskau nicht mit der EU abgestimmt hat.
On ne peut pas accuser la Hongrie.
Nein, Ungarn könne man nichts vorwerfen, so sieht es Jordan Bardella, Vorsitzender des französischen Rassemblement National. Wenig überraschend, denn Bardella gehört zur Fraktion der selbsternannten Patrioten, die Viktor Orbán vor kurzem ins Leben gerufen hat. Die sogenannten Patrioten sind drittstärkste Kraft im EU-Parlament, dürfen also an dritter Stelle im Plenum sprechen, nach Christ- und Sozialdemokraten ein prominenter Platz. Die Unterstützung für die Ukraine kritisiert Bardella als zu teuer. Damit vertritt seine Rechtsaußenfraktion eine andere Haltung als die zweitgrößte rechte Fraktion, die als die gemäßigtere gilt. Dort geben die Fratelli d'Italia von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni den Ton an. Mitglied der rechtskonservativen EKR-Fraktion ist auch die Partei PiS aus Polen.
Ukraina musi wygrać tę wojnę.
Die Ukraine müsse den Krieg gewinnen, so der PiS-Abgeordnete Joachim Puschinski. Seine EKR-Fraktion trägt die Resolution mit, in der das Parlament die Mitgliedstaaten auffordert, die Ukraine militärisch stärker zu unterstützen. Anders sieht es der AfD-Abgeordnete René Aust, Co-Vorsitzender der neuen Fraktion, ganz am rechten Rand.
Diese Strategie hat uns seit 874 Tagen keinen Frieden gebracht. Aber diese Strategie hat die Mitgliedstaaten der Europäischen Union näher an den Krieg gebracht.
Die rechten Fraktionen, deren Mitglieder zahlenmäßig zugelegt haben, sind deutlich hörbar im neuen Parlament. Eine wirkliche Gestaltungsmacht werden sie wohl nicht sein. Auch, weil sie in drei Fraktionen zersplittert sind, was unter anderem daran liegt, dass sie uneins sind in ihrer Haltung zu Russland.
Caroline Born über die erste inhaltliche Debatte im neu gewählten EU-Parlament, einen Tag bevor sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zur Wiederwahl stellt. Aus ihrer Sicht zu einem ungünstigen Zeitpunkt kommt da ein Urteil des EU-Gerichts. Demnach hat die Kommission unter ihrer Führung eine zu restriktive Informationspolitik verfolgt im Zusammenhang mit der Beschaffung von Corona-Impfstoff. Andreas Meyer-Feist mit Reaktionen.
Die EU-Kommission ist nicht erfreut über den Richterspruch aus Luxemburg, will ihn aber nicht gleich als juristische Niederlage bewerten. In der Sache hätte die EU-Kommission richtig gehandelt bei der Impfstoffbeschaffung und auch bei den Verträgen mit den Herstellern. Bemängelt worden sei der Umgang mit Informationen bei der Aufarbeitung der Details, erklärte EU-Sprecher Adalbert Jahns.
We reserve our legal options.
Die EU-Kommission werde sich weitere juristische Möglichkeiten offenhalten. Eine Revision beim Europäischen Gerichtshof ist möglich. Auch auf mehrmaliges Nachfragen gab es dazu nicht mehr Informationen, zumal ein solches Verfahren die künftige EU-Spitze betreffen würde, die neue EU-Kommission. Das Urteil kommt einen Tag vor der von Ursula von der Leyen erhofften Wiederwahl zur Kommissionspräsidentin vor dem Europaparlament in Straßburg. Der EU-Sprecher betonte, dass das, was gemacht wurde in der Corona-Zeit, vom Gericht nicht angezweifelt und auch nicht kritisiert wurde.
So it's very much an issue of justification, I would say, rather than one of substance.
Es sei mehr eine Frage der Rechtfertigung als der Substanz, so der EU-Sprecher. Daniel Freund, Europaabgeordneter der Grünen und damit jener Fraktion, die die Klage mit in die Wege geleitet hatte, kann dem Urteil nur Gutes abgewinnen. Nicht nur, wenn es um die Aufarbeitung von Fehlern in der Vergangenheit geht. Noch viel mehr, wenn Milliardenprojekte der Zukunft ausgehandelt werden, etwa bei der Beschaffung von Rüstungsgütern. Auch hier müsse die EU-Kommission in Zukunft offener agieren.
Ich hoffe, dass dieses Urteil jetzt dazu führt, dass wir in Zukunft besser, schneller Zugang bekommen zu relevanten Dokumenten der Kommission zu Verträgen, die Millionen von Menschen oder Milliarden von Steuergeldern betreffen. Also eine gute Nachricht vom Europäischen Gerichtshof.
Der CDU-Europaabgeordnete Peter Liese räumt ein, einige Punkte hätten besser erklärt werden müssen. Viele Passagen seien auf Bitten der Impfstoffhersteller geschwärzt worden. Die Not sei groß gewesen.
Sie wollten halt nicht, dass die guten Konditionen, die Europa ausgehandelt hatte, bei anderen, zum Beispiel bei Japan oder anderen Drittstaaten, bekannt wurden. Und jeder möge sich fragen, wenn er selber in der Situation gewesen wäre, wir kriegen Impfstoff, aber man muss halt bestimmte Dinge dann nicht veröffentlichen. Jeder soll sich fragen, ob er das dann anders entschieden hätte.
Unterm Strich sei die Impfstoffbeschaffung aber ein großer Erfolg. Jeder, der die Europäische Kommission heute kritisiere, sollte sich die dramatische Lage im Februar und März 2021 in Erinnerung rufen, fordert der CDU-Politiker. Deutlich kritischere Stimmen kommen aus den Reihen der Linken und von Fabio De Masi vom Bündnis Sarah Wagenknecht. Ursula von der Leyen sollte auf eine Wiederwahl als Kommissionschefin verzichten. Das fordern auch die AfD-Europaabgeordneten. Ursula von der Leyen stellt sich morgen zur Wahl. 361 der 720 Parlamentarier müssen sie wählen, damit sie freie Bahn für eine zweite Amtszeit hat.
Im Betrugsprozess um die milliardenschwere Wirecard-Pleite hat heute ein Mitangeklagter sein Schweigen gebrochen. Der Chefbuchhalter des Finanzkonzerns, Stefan von Erfa nämlich. Er attackierte die Staatsanwaltschaft und deren Kronzeugen, Michael Watzke.
Ein Jongleur mit zu vielen Bällen gleichzeitig in der Luft. Das sei er bei Wirecard gewesen, sagte Chefbuchhalter und Vize-Finanzvorstand Stefan von Erfa heute vor Gericht. Er habe sich mit den vielen Bällen, sprich Problemen, nicht eingehender befasst. Das sei ein Fehler gewesen, den er bereue und für den er sich entschuldigen wolle. Doch ein Geständnis für die Verbrechen, die die Staatsanwaltschaft ihm vorwirft, legte von Erfa nicht ab. Er sei eigentlich gar kein Buchhalter gewesen. Fachlich habe er sich auf seine Untergebenen verlassen müssen. Die Schuld am milliardenschweren Betrug bei Wirecard und dem Zusammenbruch des einstigen DAX-Unternehmens liege bei Oliver Bellenhaus, dem Kronzeugen des Gerichts. 190 Seiten lang ist das Skript, das von Erfa vorbereitet hat. Den ersten Teil trug er heute mit teils gelangweilter, teils lamoyanter Stimme vor, während die anderen beiden Angeklagten, Braun und Bellenhaus, hinter ihm saßen und bisweilen mit dem Kopf schüttelten. Gerichtssprecher Laurent Lafleur.
In den ersten Stunden ist der Angeklagte bislang auf seinen Lebenslauf eingegangen, hat seine Arbeitsbedingungen bei der Wirecard geschildert, hat Strukturen und die Organisation der Wirecard für seinen Bereich, also das Accounting, näher dargestellt. Zum Kern der strafrechtlichen Vorwürfe ist er bislang noch nicht.
Er sei ständig überfordert gewesen, weil immer mehrere Mitarbeiter gleichzeitig etwas von ihm gewollt hätten, so von Erfa. Außerdem habe er kaum Entscheidungskompetenzen gehabt. Das sogenannte Drittpartnergeschäft, also das Abwickeln von Finanzdienstleistungen über dubiose Firmen in Singapur und im Nahen Osten, das im Zentrum der Betrugsvorwürfe steht, das habe nur einen kleinen Teil seines Arbeitsalltags ausgemacht und er habe nur bruchstückhafte Erinnerungen daran. Einige Male fragte der sichtlich skeptische Richter Markus Födisch nach. Von Erfa reagierte mitunter patzig. Das habe er doch bereits erklärt. Auf die Frage, woher einige der Tabellen stammten, die von Erfa während seiner Einlassung per Beamer an eine Leinwand projizieren ließ, antwortete der Angeklagte, ich weiß es nicht. Inhaltlich brachten von Erfas heutige Aussagen das Gericht kaum weiter. Gerichtssprecher Lafleur.
Der Angeklagte hat angekündigt, dass er sich über 2 Tage hinweg ausführlich einlassen wird und danach auch Fragen von allen Verfahrensbeteiligten, also sowohl vom Gericht als auch der Staatsanwaltschaft, beantworten wird. Ich denke, die strafrechtlichen Vorwürfe werden schon noch zur Sprache kommen.
Von Erfa nahm bei seinen heutigen Aussagen den angeklagten Ex-Wirecard-Chef Markus Braun eher in Schutz. Braun sei weit weg vom operativen Tagesgeschäft gewesen. Er habe wahrscheinlich nicht mal gewusst, wo von Erfas Büro war. Anders äußerte sich der Angeklagte über Oliver Bellenhaus, den einstigen Statthalter von Wirecard in Dubai und jetzigen Kronzeugen der Staatsanwaltschaft. Bellenhaus sei ein Lügner, ein geltungssüchtiger Chaot, der von Erfa hasse, weil der mit 700.000 Euro Jahresgehalt mehr verdient habe als Bellenhaus. Von Erfa legte aber Wert auf die Feststellung, er sei nicht der Vorgesetzte von Bellenhaus gewesen. Ob das Drittpartnergeschäft von Wirecard tatsächlich existierte oder, wie Bellenhaus behauptet, nur vorgetäuscht war, dazu äußerte sich von Erfa bisher nicht eindeutig. Allerdings deutet nichts darauf hin, dass der Angeklagte hier noch auspacken könnte. Weitere Verständigungsgespräche mit dem Gericht sind nicht geplant.
Nein, es gab ein Rechtsgespräch im Juni 2024, bei dem der Vorsitzende als Gesprächsgrundlage einen Strafrahmen zwischen 6 und 8 Jahren Freiheitsstrafe in den Raum gestellt hat für den Fall eines vollumfänglichen Geständnisses. Eine Verständigung ist auf dieser Grundlage allerdings bislang nicht zustande gekommen.
Nach dem heutigen 138. Verhandlungstag im Wirecard-Prozess ist klar, der dritte Angeklagte von Erfa hat sich entschieden zu mauern.
Ein Bericht war das von Michael Watzke und jetzt haben wir noch für Sie den Blick in die Kommentarspalten der Tageszeitung von morgen, zusammengestellt von Jan Altmann, gesprochen von Richard Huck.
Viele Zeitungen äußern sich zum Entwurf des Bundeshaushalts für das kommende Jahr, den Kanzler Scholz und seine Minister gebilligt haben. Die Leipziger Volkszeitung meint, die Finanzplanung habe so viele Löcher wie der berühmte Schweizer Käse. Allein im kommenden Jahr ist noch ein Defizit von 8 Milliarden Euro zu decken. 2028 beträgt das Loch schon knappe 40 Milliarden Euro. In der Etatplanung heißt das allerdings beschönigend Handlungsbedarf. Ein solider Haushalt sieht anders aus. Die Rheinische Post aus Düsseldorf urteilt: Unterm Strich hat die Regierung wichtige Entscheidungen vertagt. Die Frage nämlich, wie Soziales und Sicherheit künftig auf dem bisherigen Niveau bezahlt werden sollen. Dies überlässt man getrost der nächsten Regierung. Der Berliner Tagesspiegel dagegen findet, ein Staatshaushalt ist nie ganz fertig. Selbst nach dem Parlamentsbeschluss nicht, sonst gäbe es keine Nachtragsetats. Daher sollte man die Ampelkoalition nicht zu sehr dafür kritisieren, dass sie einen Etat für 2025 vorgelegt hat, der nicht zu Recht vollendet erscheint. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung stellt fest, die viel gescholtene Schuldenbremse erlaubt wegen der Konjunkturlage eine Neuverschuldung von 10% der Ausgaben. Diese Belastung hätte nur Sinn, wenn zugunsten von Investitionen und Umschichtungen eine neue Politik zu erkennen wäre. Doch der große Gewinner des Kraftakts ist der alte, Arbeit und Soziales. Thema in der Neuen Osnabrücker Zeitung ist die geplante Reform der medizinischen Notfallversorgung, die das Kabinett ebenfalls beschlossen hat. Dieser Schritt ist längst überfällig. Ob die Reform viel bringt, bleibt aber fraglich. Wie soll die Notversorgung gelingen, wenn nicht genug Personal vorhanden ist und in der Fläche immer mehr Krankenhäuser verschwinden? Die Süddeutsche Zeitung gibt zu bedenken, die Entlastung der Krankenhäuser würde voll zulasten der Hausärzte gehen. Sie sollen einen Großteil dessen umsetzen, was mit der Reform angestrebt wird. Insbesondere die bisher nur auf dem Papier existierenden Notdienste mit Leben füllen, 24 Stunden am Tag. Ärzteverbände kritisieren zu Recht, dass damit eine weitere Parallelstruktur errichtet wird. Nach Einschätzung der Stuttgarter Zeitung bietet das Gesetz von Bundesgesundheitsminister Lauterbach plausible Instrumente, um eine bessere Steuerung hinzubekommen. Mitunter scheint der Minister aber in einer Welt der unbegrenzten Ressourcen zu leben. Für Korrekturen bieten die Beratungen im Bundestag noch viel Raum. Ein im Ansatz richtiges Gesetz kann da noch alltagstauglich gemacht werden.
Die Presseschau war das, präsentiert von Richard Huck. Schönen Dank dafür. Damit geht das Journal vor Mitternacht zu Ende. Nach den Nachrichten gibt's hier Fazit mit meiner Kollegin Marietta Schwarz, mit den Filmen der Woche und dem Auftaktkonzert von Taylor Swift in Gelsenkirchen. Am Mikrofon war Dirk Oliver Heckmann. Danke fürs Zuhören und Ihnen eine angenehme Nacht.